Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast ist Cornelius Meister, Pianist und Dirigent, Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen nach Berlin.
Musik bestimmt Ihr Leben, Herr Meister. Das kann ich, glaube ich, kurz und knapp so zusammenfassen. Welche Rolle spielt denn die Stille?
Oh, das ist mindestens so wichtig. Für mich besteht Musik tatsächlich eben gerade nicht nur aus Geräuschen oder aus Tönen, sondern in großem Maß auch aus Pausen.
Und sind die dann manchmal schwer auszuhalten?
Für mich nicht, aber ich erlebe immer mehr, dass Menschen um uns herum das gar nicht mehr gewöhnt sind, dass man einfach mal gar nichts hört oder dass es eben einfach auch still ist, dass man vielleicht auch mal in einem Gespräch mal 5 oder 10 Sekunden nachdenkt, sich vielleicht einfach nur anschaut. Das ist für mich etwas ganz Wesentliches. Tatsächlich, ja, eigentlich kann doch nur aus der Stille heraus überhaupt etwas entstehen.
Also Musik und Stille gehören zusammen. Ich freue mich auf diese Stunde mit dem Dirigenten Cornelius Meister. Herr Meister, Musik nicht einteilen, nicht eingrenzen, aber tatsächlich mal als Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart, wie viel nicht klassische Musik können Sie denn hören lassen in Stuttgart?
Also da geht es ja schon los mit dem Begriff klassische Musik. Ich weiß nicht so ganz, was das eigentlich ist. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass also wir, die wir Musik machen können, eigentlich gar nicht so sehr da in Kategorien denken. Das, was mir gefällt, mache ich. Und das, von dem ich glaube, dass das Publikum etwas davon mit nach Hause nehmen kann, das führen wir auf. Aber ob das nun ja, Klassik oder nicht Klassik oder was auch immer ist, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr.
Sind Sie da allein an Ihrem Haus? Müssen Sie da Diskussionen führen, wenn Sie so da rangehen?
Gott sei Dank gar nicht. Viktor Schoner, unser Intendant, und ich sind uns in diesem Punkt sehr einig. Wir führen nicht alles auf, bei weitem nicht. Das kann man ja auch gar nicht. Nur die Frage, warum wir etwas aufführen, ja, da geht es um ganz anderes als um irgendwelche vorgefertigten Kategorien.
Sie haben eben gesagt, das, was ich mag, führe ich auf oder bringe ich zur Aufführung. Mhm. Und dann gab es wie eine andere Kategorie, das, was das Publikum mögen könnte. Also das heißt, die Publikums- oder Kritikerreaktion kann sich doch da ganz stark unterscheiden von Ihrem Geschmack?
Es ist doch ganz toll, dass jeder von uns und egal, ob was man nun professionell Musik macht oder ob man Musikliebhaberin ist oder ob man vielleicht überhaupt noch gar nicht in seinem Leben mit viel Musik in Berührung gekommen ist, dass wir alle einen ganz eigenen Geschmack haben. Und ich glaube, es ist meine Aufgabe, diesen Geschmack von jedem Einzelnen einerseits aufzunehmen, aber ihn vielleicht auch zu erweitern. Also ich freue mich, wenn jemand bei uns aus der Aufführung herausgeht und sagt, ui, da habe ich jetzt was mitgenommen, was ich so vorher gar nicht erwartet hatte. Oder ich habe etwas entdeckt für mich, was vielleicht in den nächsten Tagen mir in meinem Kopf herumschwirren wird, in meinem Ohr herumschwirren wird. Und damit sozusagen habe ich meinen Horizont erweitert. Wenn ich dazu beitragen konnte, dann ist das eigentlich genau das, was mein Ziel ist.
Das kann dann auch mal eine Irritation sein oder so. Das muss ja nicht immer dann wohlgefallen sein, ne? Sie haben ja vor 2 Jahren den Posten in Stuttgart übernommen. Kann man eigentlich wirklich richtig was verändern an so einem renommierten Haus?
Ja, gerade in Stuttgart. Stuttgart ist für mich das Opernhaus, was groß genug ist, um wirklich die Potenz zu haben, die Werke adäquat aufführen zu können. Einerseits, aber andererseits ist es eben gerade nicht eins dieser internationalen Schlachtschiffe, was vielleicht sich gar nicht trauen kann, mal etwas Ungewöhnliches zu machen. Ungewöhnlich heißt vielleicht ein ganz ungewöhnliches Stück aufzuführen, eine seltene Inszenierung zu zeigen, vielleicht mal eine Sängerin, die noch niemand kennt, zu bringen in eine Hauptpartie. All das können wir und machen das auch sehr gerne. Ich glaube, dass Stuttgart, auch das Stuttgarter Publikum ist ja bekannt als ein Publikum, das sich eher beklagt, wenn es zu konventionell gewesen ist. Also, dass wir hier wirklich ein besonderes Klima haben, was wir gerne nutzen.
Wir hören mal einen Ausschnitt aus einer Neuproduktion, die ja unter Ihrer Leitung an der Stuttgarter Staatsoper entstanden ist, nämlich einen Ausschnitt aus Hans-Werner Henzes Der Prinz von Homburg. Hörten einen Ausschnitt aus Hans-Werner Henzes Der Prinz von Homburg. Zusammen mit Ingeborg Bachmann hat er das Drama von Kleist zur Oper gewandelt und Sie, Herr Meister, haben es dirigiert. Was bedeutet Ihnen diese Produktion?
Das ist ein sehr gutes Beispiel für ein Werk, was uns alle ganz intensiv beschäftigt hat. Es geht ja nun darum, wenn ich einen, naja, in dem Fall Befehl sogar, man ist ja beim Militär, aber nehmen wir mal an, ich hätte vielleicht einfach bloß eine Bitte erhalten von jemandem. Und diese Bitte war zwar vielleicht gar nicht falsch, aber in einer besonderen Situation habe ich mich trotzdem ganz persönlich dagegen entschieden. Ich habe anders gehandelt und das Ergebnis war besser, als es hätte sein können, wenn ich die Bitte oder in dem Fall den Befehl befolgt hätte. So, was war richtig? Also was für Schlüsse ziehe ich da draus? Heißt das, Ansagen gelten einfach gar nicht mehr, jeder kann machen, was er möchte? Oder aber heißt es ja, ich muss mich schon an Ansagen halten, aber im Einzelfall, wenn ich dann merke, es könnte anders besser sein, dann mache ich es halt doch anders. Aber wie entscheide ich das? Wie merke ich das? Also ein brandaktuelles Thema, gerade wenn wir auch im Augenblick dran denken, dass wir natürlich darauf angewiesen sind, uns an Regeln zu halten im Augenblick, nicht ganz besonders. Und wann halte ich mich dran? Wann vielleicht muss ich trotzdem noch mal selber nachdenken. Also wirklich eine tolle Thematik.
Also auch eine Oper wie jetzt beispielsweise Der Prinz von Homburg kann ganz aktuelle Fragestellungen diskutieren.
Ja, ja. Also das ist ehrlich gesagt für mich ja die Basis jeglichen Werkes, das mit einem Worttext auch zu tun hat. Ich könnte ja gar nicht eine Oper musizieren, wenn mich das Thema, der Text, das, worum es geht, nicht interessierte. Ich stehe da im Orchestergraben und wenige Meter vor mir singt da eben der Prinz, oh Gott, das kann mich ja nicht kalt lassen. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen zurückhaltend, wenn man mich sozusagen als Musiker bezeichnet. Ja, das bin ich mit Leib und Seele, sehr gerne sogar. Aber das ist ja nicht alles. Also die Musik ist in einer Oper natürlich nur ein Teil von mehreren anderen.
Ja, in dem Fall hat Stefan Kimmich die Regie gehabt. Also das heißt, Sie haben da auch ganz eng zusammengearbeitet. Das war aber im vergangenen Jahr. Wie geht denn das Stuttgarter Staatsorchester, wie geht die Oper mit Corona und den Einschränkungen um?
Wir waren in einer glücklichen Situation hier in Baden-Württemberg. Wir konnten die gesamten Monate ab März immer spielen. Natürlich nicht im großen Opernhaus, aber wir haben am Hafen gespielt, wir haben im Flughafen gespielt, im Römerkastell. Ganz am Anfang haben wir ausschließlich Konzerte mit einem Musiker für einen Zuhörenden gespielt, auf mehrere Meter Abstand. Später waren es dann 5, im Juni 99 Zuhörer. Wir haben alle Beethoven-Symphonien ohne Chor, also die Nummern 1 bis 8, aufgeführt. Teilweise um 11 Uhr und um 13 Uhr und um 19 Uhr, um 21 Uhr, damit wir alle erreichen konnten. Also das Publikum hat uns sozusagen buchstäblich die Bude eingerannt. Die Karten waren nach wenigen Minuten schon weg. Also das war eine sehr glückliche Situation, die aber auch nur deshalb möglich war, weil wir die ganzen Abstands- und Hygienegebote sogar übererfüllt haben, weil wir das sehr ernst genommen haben. Aber wir wollten gleichzeitig deutlich machen, man kann ganz viel tun, wenn man ein bisschen kreativ ist.
Ein bisschen kreativ ist und wenn man wahrscheinlich doch auch ganz viel Geld in die Hand nimmt oder auf ganz viel Geld verzichtet, weil wenn ich höre, dass Sie für eine Person beispielsweise gespielt haben, das kann sich ja wahrscheinlich gar nicht jeder Betrieb, jeder Theater, jeder kulturelle Betrieb leisten, sowas, oder?
Ja, da sprechen Sie etwas ganz, ganz Wichtiges an. Ich glaube, die jetzige Situation zeigt ganz exemplarisch, was Subventionen für Auswirkungen haben können. Warum subventionieren wir in unserem Land eigentlich Kultur? Die New Yorker Metropolitan Opera ist seit Monaten geschlossen, wird auch noch für viele Monate geschlossen bleiben. Dort ein ganz anderes Modell. Man ist in viel geringerem Maße subventioniert. Deswegen kann man dort im Augenblick nicht spielen, weil es sich natürlich nicht rechnet. Wir hingegen können das. Die Festangestellten sind in der Lage, alles zu tun, was man tun kann. Und genau das sollten wir dann, glaube ich, auch tun. Also wenn wir im Augenblick noch weniger Kultur den Kulturhungrigen geben könnten, dann wäre es wirklich dunkel, muss ich sagen.
Herr Meister, können Sie sich eigentlich ans erste Mal erinnern, als Sie bewusst Musik gemacht haben in Ihrem Leben?
Bei uns zu Hause gab es ja immer einen Flügel und das haben ganz viele Menschen da drauf gespielt, sodass das also für mich wahrscheinlich das Normalste der Welt war, dass ich dann auch selber da mal ein paar Tasten runtergedrückt habe. Es gibt ein sehr schönes Foto, was ich ab und zu mal gerne anschaue, weil es bei meiner Mutter zu Hause hängt. Da stehe ich als sehr kleiner Steppke, der also kleiner ist, als die Tastatur hoch ist, und greife sozusagen nach oben mit der Hand und schlage da, also drücke ein paar Tasten runter. An das erinnere ich mich selber nicht, aber ich erinnere mich an sehr viele Stunden, in denen ich unter dem Flügel gelegen habe, während jemand anderes ihn betätigt hat.
Sie sind 1980 in Hannover in eine Musikerfamilie hineingeboren. Das erklärt auch, warum der Flügel ständig gespielt wurde. Ihre Mutter Klavierlehrerin, ihr Vater selber Pianist und Professor für Klavier. Später, glaube ich, auch sogar ihr Professor. Also das heißt, Musik war Alltag. Und Sie haben mit vier haben Sie Cello und Klavier gespielt. Also durften Sie spielen, wie ein Kind spielt? Oder haben Sie gleich tatsächlich auch was lernen wollen?
Eigentlich spiele ich immer noch so, wie ein Kind spielt. Also mich interessiert tatsächlich in der Musik nicht in erster Linie das Technische oder Artifizielle, sondern mich interessiert eine Stimmung, eine Emotion. Mich interessiert herauszufinden, was hat der Komponist da gespürt, als er gerade diese Phrase komponiert hat. Mich interessiert in enormem Maße, mit anderen Musikern Emotionen zu teilen, und zwar jeden Abend andere. Also ich bin nicht so jemand, der irgendwie ganz viel dann festgelegt hat, da machen wir hier ein Ritardando und dann machen wir das achtmal, wenn das Stück achtmal aufgeführt wird, genau gleich. Also da hat sich eigentlich nichts geändert gegenüber meiner Jugend.
Und Ihre Eltern haben da auch jetzt beide eben Lehrer oder Lehrende nicht eingegriffen? Also die haben das gut so durchgehen lassen können, dass sie sich ausprobieren?
Also ein typischer Musiktag bestand aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ganz wichtig war einfach das gemeinsame Vierhändigspiel auf dem Klavier, vom Blatt spielen. Wir haben Schubert-Tänze gespielt, wir haben Beethoven-Symphonien gespielt, Mahler-Symphonien, alles mögliche, Brahms-Tänze, was uns unter die Finger kam. Und zwar prima vista, also vom Blatt. Dann haben wir andere Kammermusik, die ich dann sozusagen geübt hatte, aber trotzdem halt dann, der wesentliche Teil war ja dann mit anderen zusammen zu musizieren, Gleichaltrigen. Das war ein wichtiger Teil. Dann natürlich auch das solistische Spiel und natürlich auch die ein oder andere Tonleiter oder Übung. Das will ich gar nicht verheimlichen, dass es natürlich auch immer wieder Notwendigkeiten gab, einfach für die Fingertechnik etwas zu tun. Aber das ist eben ein Teil. Deswegen ist auch jetzt, wenn ich mit anderen zusammen musiziere, oder ich habe ja dann auch Klavierlehrer zusätzlich noch studiert, wenn ich selber unterrichtet habe, ich habe keinen Unterschied gemacht, ob jetzt jemand angehender Profimusiker ist oder einfach ein Liebhaber, denn die Musik ist immer die gleiche und es soll hoffentlich allen Spaß machen.
Hatten Sie auch Freunde, die beispielsweise Fußballer waren, oder waren vor allem Musiker Ihre Freunde?
Oh, ich habe selber gespielt.
Ach, Sie haben selber Fußball gespielt?
ja, Fußball und Tischtennis und Tennis. Und also mittlerweile fahre ich am liebsten Kajak oder schwimme auch. Und Sport ist, oder sagen wir mal, Bewegung in der Natur ist für mich sehr wichtig.
Sehen Sie, da habe ich mir jetzt irgendwie so jemanden und vor allem Sie als Kind so vorgestellt, immer drin, immer am Klavier oder
am Cello. Ganz im Gegenteil.
Wann haben Sie denn gemerkt, das ist sowas richtig Ernstes mit der Musik, das wird mein Beruf?
Naja, als ich 15 Jahre alt war, habe ich eine wichtige Entscheidung gefällt, die ich aber natürlich über Monate hinweg mir überlegt habe. nämlich dass ich tatsächlich nach der 10. Klasse, ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium in Hannover, auch sehr gerne in der Schule, muss ich sagen, es fiel mir glücklicherweise relativ leicht, aber dass ich eben nach der 10. Klasse dann die Schule verlasse und mit dem Musikstudium beginne, also Klavier zunächst und dann später dirigieren. Die Schule hatte mir auch angeboten, also damals waren das 13 Schuljahre, die 11. Klasse zu überspringen, aber trotzdem irgendwie hatte ich den Eindruck, nee, ich möchte jetzt studieren. Und dann dafür auch mehr Zeit haben, vielleicht, wenn ich mal ein Konzert in einer anderen Stadt habe, dann noch dort ins Museum zu gehen und ich konnte Philosophiekurse besuchen. Natürlich habe ich ja sicherlich ein geringeres Chemie-Physikwissen als jemand, der Abitur gemacht hat.
Also die Entscheidung ist da gefallen oder haben Sie da gefällt? Ihre Eltern sind ja nun auch Musiker. Hat Ihnen irgendjemand abgeraten und gesagt, das wird jetzt aber ein steiniger Weg?
Ja,
Gab's?
ganz viele.
Ja? Und
Ganz
was hat den
viele. Also
Ausschlag
ich wurde.
gegeben, dass Sie es doch wollten?
Gut, ich hatte das Vorbild meines älteren Bruders Rudolf, der Präsident der Musikschule in Mannheim ist und Klavierprofessor dort, der tatsächlich auch nach der 10. Klasse die Schule verlassen hatte und dann zu dem Zeitpunkt schon Klavierprofessor war. Also bei dem hatte das offensichtlich nicht geschadet.
Also da haben Sie den Weg eingeschlagen, haben alle Bedenken in den Wind geschlagen. Und was ist rausgekommen? Der jetzt im Moment jedenfalls Generalmusikdirektor von Stuttgart. Bisher hat mein Gast Cornelius Meister vor allem vom Klavierspielen, also vom Weg zum Klavierspielen, zum Pianisten erzählt. Herr Meister, wann kam denn der Taktstock dazu? Wann kam das Dirigieren?
Also ich glaube, ich bin als Kind mal zum Fasching als Dirigent verkleidet gegangen. Und ich glaube, dass
Schön.
ich da wohl meinen ersten Taktstock geschenkt gekriegt habe. Und ich habe mich immer sehr gerne auch irgendwie bewegt zu Musik. Ich habe sehr gerne immer mit anderen Musik gemacht. Und mich hat auch schon als Kind schon die symphonische Literatur sehr interessiert. Also alles Voraussetzungen eigentlich fürs Dirigent sein. So richtig angefangen, also mit Unterricht und so weiter, habe ich dann, als ich 17 war.
Und Sie haben gerade gesagt, dass Sie ja ganz viele Musikgruppen kennen. Also Streicher, Klavier, Bläser haben Sie alles selber gemacht oder selber gespielt. Das heißt, als Dirigent kennen Sie sich dann auch ganz gut aus, kannten sich von vornherein in allen Musikgruppen ganz gut aus.
Nee, nicht von vornherein.
Ah.
Also Cello habe ich ja angefangen, als ich 4 Jahre alt war. Dann Horn, als ich 16 war. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich damals dachte, wer weiß, wann ich mal wieder im Leben das Glück haben würde, ein ganz neues Instrument von null auf zu lernen. Also mit 16 ist man ja doch schon verhältnismäßig alt, um ein Instrument neu zu lernen. Aber heute hilft mir das sehr, um ein gewisses Verständnis einfach auch dafür zu haben, nicht nur für die Instrumente, sondern auch für die Musiker, die diese Instrumente spielen, also ein Solohornist vor einem entscheidenden Solo, meinetwegen einer Brahms-Symphonie, wenn ich es selber mal gespürt habe und bei weitem natürlich nicht so toll spielen kann wie ein hervorragender Hornist in einem Berufsorchester, aber trotzdem das Gefühl selber mal hatte, wie sich das so anfühlt, ich glaube, das hilft mir als Dirigent.
Haben Sie eigentlich da, als Sie dann angefangen haben zu dirigieren, haben Sie gemerkt, das ist noch stärker für mich als das Klavierspielen beispielsweise?
Stärker würde ich eigentlich nicht sagen, weil ich nach wie vor auch sehr viel und sehr gerne Klavier spiele und weil auch Dirigieren und Klavierspielen häufig Hand in Hand geht. Also gerade jetzt in den nächsten Wochen wird hier in Stuttgart bei uns eine Fassung von Cavalleria Rusticana, also der Oper von Mascagni, Premiere haben, bei der wir eine Spezialfassung jetzt aufführen, bei der ich sowohl dirigiere wie auch Klavier spiele. Für mich ist das durchaus gar nicht so getrennt, wie es vielleicht scheinen mag.
Ich habe mir immer so gedacht, ein Instrument kann man ja auch für sich alleine üben. Sie haben ja vorhin auch erzählt, wie viel man eigentlich auch üben muss. Wie ist denn das eigentlich mit dem Dirigieren? Stehen Sie dann so alleine im Zimmer und dirigieren vor sich hin?
Tatsächlich verbringe ich ganz viel Zeit mit meinen Partituren, indem ich sie immer wieder lese, studiere, aber auch am Klavier spiele. Also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, auch große Partituren von Gustav Mahler oder Richard Strauss aus der Partitur am Klavier darzustellen. Dann kommt natürlich auch immer der entscheidende Moment, also die erste Probe, wenn ich dann also als Dirigent dastehe. Für mich ist die erste Probe eigentlich gar nicht weniger anspruchsvoll als eine Aufführung. Denn nachdem ich mich dann Wochen, Monate, manchmal Jahre beschäftigt habe mit den Noten, kommt dann eben der Moment, da ich das zum allerersten Mal dann real höre. Das ist ein bewegender Moment eigentlich immer.
Ah ja, natürlich. Da, wo Sie zum ersten Mal hören, was Sie quasi so in Bewegung setzen dann da.
Ja, und wenn ich die Partitur lese, dann höre ich ja diese Musik in meinem inneren Ohr. Das ist etwas, wo ich öfter gefragt werde, ja, wie fühlt sich das denn an? Also jemand, also viele können sich das, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Aber ich vermute, dass doch jeder von uns auch mal einen Ohrwurm im Ohr hat. Und eigentlich ist das ja nichts anderes. Nur bei mir, da ich das halt oft tue und lange trainiert habe, ist dieser Ohrwurm halt dann eben besteht aus einem vielstimmigen Satz, der Klangfarben von Flöte bis Tuba enthält, also möglichst differenziert in meinem inneren Ohr klingt. Aber am Ende kommt es natürlich darauf an, dass ich das, was ich in mir gehört habe, vergleiche mit dem, was real klingt und daraus dann eben auch die Probenarbeit entwickle. Also mein Ideal ist es, dass das, was real klingt, möglichst dem entspricht, was ich mir vorgestellt hatte.
Und wenn das nicht so ist, an wem oder an was drehen Sie dann? Also so, dann beeinflussen Sie die Musiker? Das muss noch, ja, was machen Sie dann?
Also natürlich muss ich mich ständig immer selbst hinterfragen. Es kann ja sein, dass das, was ich mir vorgestellt hatte, gar nicht so schön ist wie das, was ich jetzt gerade hören konnte. Also das in dem Fall muss ich sozusagen mein ursprüngliches Ideal verändern. Wenn ich aber nach wie vor überzeugt bin, dass das, was ich eigentlich hören wollte, das Schönere ist, dann muss ich überlegen, was kann ich als Dirigent ändern? Kann ich durch meine Gestik andere Dinge hervorrufen? Also natürlich ist es immer das Tollste, wenn ich als Dirigent gar nicht viel reden muss, sondern einfach durch meine Haltung, vielleicht gar nicht so sehr durch einzelne Bewegungen, sondern wirklich durch meine Haltung, meine Gestik, also meine, ja, wie ich mich verhalte sozusagen, wie ich dastehe, einfach einen bestimmten Klang hervorbringe. Und häufig aber geht es natürlich auch um Details, an welcher Bogenstelle spielt man vielleicht auf der Geige diese oder jene Phrase, damit sie dann so herauskommt, wie wir uns das wünschen.
Aber das, was Sie eben erzählt haben, also mit der Haltung, dass also schon alleine so die Haltung zur Musik sich quasi überträgt, da muss man sich ganz gut kennen, oder Orchester und Dirigent?
Eigentlich interessanterweise gar nicht. Also es ist immer wieder verblüffend, wenn ich meinetwegen in einem fernen Land, dessen Sprache ich kaum beherrsche, reinkomme und wir kennen uns alle gar nicht. Ich stehe zum ersten Mal vor einem Orchester und dann fangen wir gemeinsam an zu musizieren und das klingt so, als wenn wir schon Jahre miteinander vertraut wären. Das geht nur über die Musik. Wir könnten uns ja sonst nicht verständigen, wenn wir nicht die gleiche Sprache sozusagen sprechen. Das ist für mich ganz, ganz beglückend, wie das immer wieder funktioniert, dass da Menschen zusammenkommen, die irgendwie, ja, die gleichen Vibrationen da in sich tragen anscheinend.
Herr Meister, Sie hatten verschiedenste Stationen in Ihrem Dirigenten- oder in Ihrem Musikerleben. Wien, Stuttgart, aber auch Tokio. Sie sind in China gewesen, in den USA. Was bedeuten diese Ortswechsel? Was bedeuten Konzertreisen für Sie?
Zunächst mal sich einlassen auf fremde Kulturen, Menschen, andere Herangehensweisen, Publikum, aber natürlich auch andere Natur, andere Architektur. Ich versuche das alles wirklich aufzusaugen und bin sehr, sehr gerne auf Reisen.
Wie schaffen Sie denn das? Ich dachte immer, dass so Konzertreisen oft so eng getaktet sind und wollte Sie nämlich gerade fragen, was kriegen Sie denn tatsächlich mit von dem anderen Publikum? Was spüren Sie von dem Publikum?
Also eng getaktet, das stimmt natürlich schon, aber ich glaube, in meinem Metier muss man oder sollte man sehr, sehr fleißig sein. Das macht mir nichts aus, wirklich ja, von morgens bis spätabends Dinge aufzusaugen und einfach offen zu sein für das, was um mich herum passiert. Und selbst wenn ich in einem fernen Land, meinetwegen dort im Zug sitze, und scheinbar vielleicht im Moment der Entspannung habe, kann ich ja trotzdem mitbekommen, was machen denn die anderen Menschen gerade. Hochspannend, wie unterschiedlich man in verschiedenen Ländern, ja, was man in Zügen erlebt. Das ist ganz, ganz toll.
Und wie verändert sich so eine Aufführung in einem anderen Land? Also klingt ein Konzert in Hannover anders, als wenn Sie es in Tokio oder Sydney spielen?
So pauschal kann ich das nicht sagen, aber ja, jedes Konzert klingt selbstverständlich ganz anders. Aber das hat jetzt für mich nicht so sehr mit Landesgrenzen zu tun, sondern tatsächlich jeder Abend ist anders. Vor allem jede Akustik ist ja auch ganz anders, jeder Saal ist ganz anders. Dieses Live-Erlebnis, das ist für mich ganz zentral, weshalb auch ich persönlich jetzt nicht so ein großer Freund bin von all den Online-Aktivitäten, die wir in den letzten Monaten erleben konnten. Das ist sicherlich teilweise ganz großartig gelungen, aber das kann die Konzert-, die Aufführungssituation, also dass wir einen exzeptionell tollen Gedanken gerade erleben, der dann aber auch vorbei ist und der nie wiederholbar ist, das kann das nicht ersetzen.
Wenn wir so übers Publikum reden, dann müssen wir ja eigentlich gar nicht unbedingt ins Ausland gehen, sondern da gibt es ja auch eine ziemliche Aufgabe, in Deutschland zu bewältigen. Das Publikum verändert sich. Wie lässt sich Ihrer Meinung nach, Herr Meister, die Jugend begeistern und in die Konzerthäuser bringen?
Indem dort eine super Stimmung herrscht.
Und wie machen Sie das?
Naja, also ich war gerade vor, ja, also noch Anfang März war das, war ich in Toulouse. Wir haben die 7. Sinfonie von Beethoven unter anderem aufgeführt. Sicherlich ein Stück, bei dem am Ende sowieso, also der gesamte Saal idealerweise in Tanzstimmung und in Wallung ist. Und dort waren Menschen aller Generationen im Publikum. Und man hat richtig gespürt, ja, da war eine Lust und eine Stimmung, wie ja, vielleicht bei einem Popkonzert auch, wenn es gut ist. Wir sollen begeistern, das ist unsere Aufgabe. Und wir haben das Glück, dass wir dazu unterschiedliche Stücke aufführen können. Und ich glaube, es ist legitim, wenn ich ein Konzert programmiere für 16-, 17-Jährige, dann setze ich, also dann versuche ich, andere Stücke aufs Programm zu setzen, als vielleicht bei einem Konzert, was vorrangig eine Generation älter anspricht.
Mischen Sie dann auch andere Teile quasi oder zum Beispiel in die Aufführung, dass Sie dann meinetwegen, was weiß ich, auch Anleihen aus dem Hip-Hop nehmen oder ganz beliebte Poetry Slam oder so einsetzen? Öffnen Sie Ihr Haus?
Tatsächlich bieten wir ganz unterschiedliche Formate an und kommunizieren das aber auch vorher. Also ich habe größtes Verständnis für jemanden, der sagt, nein, also Hip-Hop, das interessiert mich einfach nicht. Ich möchte eben lieber eine Brahms-Symphonie bekommen. Dann fände ich es auch verfehlt, wenn der Arme dann überrascht wird mit einem Programm, was er vielleicht vorher eben schon wusste, dass ihm das nicht gefällt. Aber unterschiedliche Formate anzubieten, das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und hier in Stuttgart gibt es unterschiedlichste Reihen. Es war ja auch, glaube ich, die Oper Stuttgart, die vielleicht die erste war, die eine ganz eigene Sparte vor mehreren Jahrzehnten schon für Kinder und Jugendliche angeboten hat. Also die sozusagen der Vorreiter war in diesem Gedanken, dass man tatsächlich alle Generationen anspricht und auch idealerweise immer wieder auch alle aktiv mit einbezieht. Also dass immer wieder auch das aufgehoben wird, wir sind auf der Bühne und die sind unten im Publikum, sondern dass es immer wieder auch aktive Beteiligung geben kann bei verschiedenen Formaten.
Gibt es eigentlich für Sie die Möglichkeit, Sie haben Kinder, die dann ja auch eine andere Generation darstellen, probieren Sie Sachen vorher bei Ihren Kindern quasi aus, ob das klappen kann?
Also unsere Zwillinge sind 13 und unser Jüngster ist 9. Sicherlich, wenn wir jetzt noch 3, 4 Jahre später sind, dann wird es, glaube ich, ganz besonders spannend. Also die 13-Jährigen, die sind noch ganz pflegeleicht, was so ihren Musikgeschmack anbelangt. Aber ich
Pflegeleicht, in
bin
welche
gespannt.
Richtung die hören, was der Papa hören will?
Also bisher kommen sie sehr gerne mit in die Konzerte, ja, das stimmt, auch in die Oper. Ich bin gespannt, ob ich dann in 2, 3 Jahren noch dickere Oropax-Stöpsel mir kaufen müsste, wenn aus dem Nebenzimmer dann also lauteste Musik schallt vielleicht, die ich überhaupt gar nicht mag und umgekehrt auch. Wer weiß, was passiert.
Aber die dürfen schon sagen, uns gefällt nicht, was du machst und umgekehrt. Also sie sind da auch in einem regen Austausch zu Hause.
Oh ja, und das tun die auch. Also das ist mir auch sowieso ganz wichtig. Wenn ich nach Aufführungen mir liebe Menschen frage, wie fandet ihr es? Also dann möchte ich nicht hören, es war ganz toll, sondern ich möchte hören, wie es ihnen wirklich gefallen hat und freue mich über einen Austausch darüber. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die ja, da so bloß pro forma Fragen stellen und eigentlich am liebsten immer hören, dass man ganz toll war.
Cornelius Meister, Pianist, Dirigent, Generalmusikdirektor in Stuttgart. Das sind ja schon viele Aufgaben. Sie haben uns auch, Herr Meister, vor der Musik erzählt, von den vielen Auslandsreisen und Konzertreisen und aber auch von Ihrer Familie. Wie bekommt man Familienleben und ein solch dichtes Berufsleben zusammen?
Für mich als Dirigenten ist das, glaube ich, deutlich einfacher, als es für einen Sänger vielleicht ist. Ich muss ja nicht meine Stimme schonen am Tag der Aufführung. Ich muss meinen Kopf beisammen halten bei einer Aufführung. Und ja, es ist sicherlich auch gut, wenn ich mich körperlich insgesamt ein bisschen fit halte. Aber es ist durchaus möglich für mich, dass ich vielleicht auch nach einer langen, anstrengenden Aufführung, die aber vielleicht eine Matinee war, danach auf den Fußballplatz gehe mit den Kindern. Also insofern bin ich da privilegiert.
Wir sind ja jetzt mitten in einem Jahr, das für die Kultur nun wirklich alles andere als angenehm ist. Sie haben auch von den verschiedenen Aktivitäten erzählt. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
Vielleicht darf ich um drei Wünsche bitten.
Okay, ich habe drei Wünsche im Köcher.
Dankeschön. Zum einen, dass es uns gelingt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also, wie geht es Menschen in Südamerika? Wie geht es Menschen in Afrika? Dann zum zweiten, wie geht es den Freischaffenden, den privatwirtschaftlich Organisierten? Und das Dritte ist, was kann tatsächlich an Kreativität erwachsen? Wie können wir die Zeit nutzen, um generell uns zu hinterfragen? Mit der Kunst ist das, was wir jahrzehntelang getan haben, eigentlich so richtig? Ist das das Einzige, was wir tun können? Oder aber, ja, gibt uns das die Gelegenheit, vielleicht hier und da einen neuen Weg einzuschlagen?
Cornelius Meister, Dankeschön für das Gespräch.
Danke sehr Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.